Ich möchte mit uns wieder ein Stück weiter in unserer Gemeindeordnung ansehen. Ich denke mal, dir ist es vielleicht nicht bekannt. Wir haben hier ein Glaubensbekenntnis, aber wir haben auch eine Gemeindeordnung. Im Glaubensbekenntnis stehen die Dinge, die wir glauben, lehrmäßige Dinge, die wir bekennen. Hier stehen Dinge, wie wir unser Leben führen wollen als Gemeinde und wie wir als Gemeinde zusammenleben wollen. Und manche Dinge regeln, manche Dinge von der Schrift her verstehen, was das Zusammenleben als Gemeinde angeht. Da gibt es Kapitel über Gemeindegliedschaft, über die Ämter in der Gemeinde und solche Dinge. Und wir haben vor einiger Zeit damit begonnen, uns mit dieser Gemeindeordnung mal ein bisschen auch hier in den Lehrstunden auseinanderzusetzen. Und kommen da heute zu dem fünften Abschnitt, den ich in 2 Stunden behandeln möchte. Und ich möchte heute eigentlich nur den ersten Teil so ein bisschen genauer unter das Licht nehmen. Dieser fünfte Abschnitt, dieser fünfte Paragraph ist überschrieben mit Bund. Und es geht hier um ein wunderbares Thema, das uns als Gemeinde ganz grundlegend eigentlich bestimmt. Gott hat uns erwählt, Gott hat uns berufen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und wir haben das schon betrachtet, dass es eben eine weltweite Gemeinde Christi gibt. Zu dieser weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören alle Gläubigen zu allen Zeiten hier auf Erden und auch im Himmel. Aber die wir heute zu dieser weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören, weil Jesus uns errettet hat, weil Jesus uns rettenden Glauben geschenkt hat, uns zu seinen Kindern gemacht hat. Diese Gläubigen verbinden sich in Ortsgemeinden als sichtbarer Ausdruck dieses weltweiten, unsichtbaren Leibes Christi. Und das Ganze setzt etwas voraus, nämlich die Wiedergeburt oder die Erneuerung des Lebens. Und so kann kein Mensch Teil, von sich aus Teil dieser unsichtbaren Gemeinde Jesu Christi werden und kann sich auch kein Mensch von sich aus einfach zum Teil einer Ortsgemeinde machen. Es ist die Voraussetzung, dass ein Mensch tatsächlich Erneuerung hat in seinem Leben, wahres Leben in Christus. Wir haben gesehen, dass wir als Gläubige auch dazu aufgefordert sind, uns sichtbaren Ortsgemeinden anzuschließen. Dass wir nicht für uns bleiben und sagen, ja, es ist schön, dass Jesus mich errettet hat und ich glaube an ihn und das ist mir auch schon genug. Sondern es ist Teil dessen, was Christus von uns erwartet, dass wir uns in Gemeinden zusammenschließen. Das geschieht aus freien Stücken, dazu wird niemand gezwungen. Doch erwartet Gott es von jedem Gläubigen, dass er Glied in einer Ortsgemeinde ist. Das haben wir alles schon mal so in unserer Präambel hier in unserer Gemeindeordnung angesprochen. Und jetzt kommt hier dieser fünfte Abschnitt. Dort geht es um den Bund. Und da sehen wir auch diese 2 Aspekte. Wir sehen, dass Gott einen Bund mit seinem Volk eingegangen ist, mit allen Gläubigen. Die beiden Bundespartner in diesem Bund sind Gott und die Gläubigen in der unsichtbaren weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und dieser Bund, den Gott mit seinem Volk hat, der hat zur Folge, dass auch die Gläubigen, wir Gläubige, untereinander in einer Beziehung stehen. Gott hat uns zu Gliedern an seinem Leib gemacht. Wir nennen uns Bruder und Schwester. Wir sind Geschwister, weil wir Kinder Gottes sind. Wir haben eine Beziehung zueinander. Und auf dieser Ebene besteht auch zwischen uns Gläubigen ein Bund. Insbesondere dann, wenn wir als Ortsgemeinde miteinander verbunden sind und einen Bund miteinander haben. Da haben wir diese 2 Dimensionen hier in diesem Abschnitt auch schon vor Augen. Die eine, diese Beziehung Gottes zu seinem Volk, aber auch die Bundesbeziehung im Volk Gottes von den Gläubigen untereinander. Und wir wollen uns heute in einem ersten Schritt damit eben auseinandersetzen, wie es dazu kam, dass es den neuen Bund gibt. Um den soll es dann vor allen Dingen gehen, was diesen Bund auszeichnet. Und im zweiten Schritt, der dann in einer anderen Lehrstunde mal stattfindet, soll es dann um unsere Bundesverantwortung untereinander gehen. Das ist auch hier in unserem 5. Kapitel dann, hier in dem Heft auf Seite 9, Da geht es im Grunde dann eine Anwendung der 10 Gebote, ja, wie die konkretisiert werden. Aber erstmal diese Grundlage. Und diese Grundlage ist für uns ganz besonders wichtig, dass wir die auch verstehen. Denn die ist Kennzeichen wahren Christenlebens, dass wir Glieder sind im Leib Christi, im neuen Bund. Und wenn wir uns diese Dinge mal genau ansehen, stellen wir auch fest, da finden wir auch unsere theologische Grundüberzeugung als reformierte Baptisten. Da finden wir wenigstens zwei Aspekte, die uns da immer wieder so ganz grundlegend mitschwingend hervorkommen. Das eine ist die Frage auch nach der Taufe, die wir vom neuen Bund her verstehen und von der Lehre von dem neuen Bund her. Das andere ist auch die Frage nach der Bedeutung des Volkes Gottes im Blick auf Israel und die Gemeinde. Auch da haben wir hier im Grunde in Abgrenzung zum Dispensationalismus sicherlich unsere Grundlage in dem Verständnis von dem, was ist der neue Bund und was macht den neuen Bund aus. Und so wollen wir uns dieser einleitenden Erklärung hier etwas näher widmen. Das erste, Gottes Bund mit den Gläubigen. Wir schreiben hier, Gott ist in seiner Gnade in ein Bundesverhältnis mit seinem Volk, das sind diejenigen, die an ihn glauben, getreten. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das schon von vornweg verstehen, denn der Glaube war schon immer Voraussetzung für den Bund. Für den Bund Gottes mit seinem Volk. Das ist nichts Neues im Neuen Testament, das im Alten Testament so nicht gefordert gewesen wäre. Grundsätzlich gilt, dass nur diejenigen, die an Gott glauben, auch zu seinem Bund gehören. Das war schon immer die Bedingung, um ein echter Teil von Gottes Bundesvolk zu sein. Von Abraham lesen wir, dass er aus Glauben gerechtfertigt wurde. Und das lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 15, Vers 6 oder dann im Neuen Testament in Römer 4, Vers 3 und Galater 3, Vers 6. Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt. Und das ist die Grundlage dafür, dass man Teil des Bundes mit Gott sein konnte. Und dann finden wir im Alten Testament für den alten Bund ein Bundeszeichen. Das war das Bundeszeichen des alten Bundes. Das sehr gute Regenbogen ist auch eine gute Sache, ja, weil das war der Bund Gottes im Grunde mit der ganzen Schöpfung nach der Sintflut. Ja. Aber das ist nicht das, was wir unter dem alten Bund verstehen. Ja, das ist der noachitische Bund, Gottes Bund mit im Grunde der ganzen Schöpfung, wo er sagt, es gibt nie wieder eine Flut. Und dann das Bundeszeichen, dass Gott sein Kriegsgerät, den Bogen, in die Wolken hängt, zum Frieden. Ja. Aber das Bundeszeichen des alten Bundes ist eigentlich ein anderes. Ja. Die Beschneidung. Ja. Die Beschneidung, interessant an dieser Sache, es gibt natürlich auch Frauen im alten Bund, aber die Beschneidung trifft eigentlich nur die Jungs. Nur als Randbemerkung. Aber das war das äußerliche Zeichen. Die Beschneidung war das Bundeszeichen des alten Bundes. Und wenn wir genau hingucken, dann stellen wir fest, jetzt habe ich gesagt, zum Bund, wer zum Bund gehört, da war immer entscheidend, dass er auch gläubig war, dass er an Gott geglaubt hat. Und wenn wir genau hingucken, dann sagen die einen, naja, im alten Bund war das eben anders. Da hat Gott ein Volk erwählt, nämlich Israel. Da wurden die Jungs beschnitten am siebten Tag nach der Geburt. Und dann waren sie Teil des Bundesvolkes. Eine äußerliche Handlung, die man da vollzogen hat. Da hat man nicht nach dem Glauben gefragt bei den kleinen Jungs und noch nicht mal bei den Eltern unbedingt. Es war einfach Teil dieses Ritus, den man dort im Volk hatte und schon wurde man Teil des Bundesvolkes. Wenn wir aber genau hinsehen, dann sehen wir, dass das Gott nie genug war. Im Alten Testament lesen wir nämlich von noch einer anderen Beschneidung. Das lesen wir auch im Neuen. Da können wir ein paar Stellen so ansehen. Welche andere Beschneidung wird denn dort noch angeführt?
Ja? Herzensbeschneidung.
Die Beschneidung des Herzens. Ein anderes Bild für den Glauben. Ja, eine andere Formulierung. Lass uns da mal ein paar Stellen vielleicht so ansehen. 3. Mose 26, 41. 3. Mose 26, Vers 41. Ich meinerseits werde mich ihnen entgegenstellen und sie in das Land ihrer Feinde bringen ob sich endlich ihr unbeschnittenes Herz demütigt und sie endlich ihre Schuld bezahlen. Dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken. Dort macht Gott seinem Volk so diesen Vorwurf. Er sagt, ihr unbeschnittenes Herz, die waren äußerlich beschnitten, aber innerlich nicht. Und Gott macht sich ihnen zum Feind, weil sie nicht wirklich Bundesvolk sind. In 5. Mose 10, Vers 16. Lesen wir, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Es genügt nicht für das Bundesvolk im Alten Testament, äußerlich eine Beschneidung zu haben, sondern sie brauchten damals auch diese Beschneidung am Herzen. In Jeremia 4, Vers 4, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Erneut wieder diese Aufforderung, beschneidet eure Herzen. Und in Hesekiel 44 lesen wir das noch einmal. Hesekiel 44, Vers 7 und Vers 9. Dass ihr Söhne, der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch, habt hineinkommen lassen, in mein Heiligtum zu sein. So, aber hier wird es eben zusammengebracht. Ja? Dort wird von Fremden gesprochen. Die waren nicht nur äußerlich nicht beschnitten, sondern auch am Herzen. Und in Vers 9, kein Sohn, der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch, soll in mein Heiligtum hineinkommen. Also, wichtig für uns, wenn wir das sehen, im Alten Testament hat Gott natürlich die Beschneidung am äußerlichen Menschen gefordert, von den Jungs am siebten Tag, aber das war nicht genug. Es musste eine Beschneidung des Herzens da sein, es musste wahrer Glaube da sein, wie wir das bei Abraham besonders betont finden, was dann natürlich im Neuen Testament auch immer wieder angesprochen wird. Vielleicht eine Stelle in Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung ist, die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ja, dort macht Paulus eben genau dies deutlich. Die wahre Bundesbeziehung zu Gott gilt nur denen, die nicht nur äußerlich Teil des Bundesvolkes Israel sind, im Alten Bund, das werden wir dann sehen, wie das im Neuen Bund aussieht, aber eben im Alten Bund, sondern auch diese innere Beschneidung des Herzens, der Gesinnung erfahren haben. Und da gibt es noch einige Ansprechungen im Neuen Testament, dass ich das aufschreiben will, in 1. Korinther 7, Vers 19, Epheser 2, Vers 11, Philipper 3, Vers 3 und Kolosser 2, Vers 11. Wollen aber festhalten, dass die Bundesbeziehung eben durch den Glauben bestimmt ist. Nur Gläubige haben Teil am Bund mit Gott, im Alten wie im Neuen Bund. Und jeder, der an Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland glaubt, als den erwarteten Messias, der ist dann auch Teil des Neuen Bundes. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. So werden nämlich auch die Gläubigen in Israel Teil des neutestamentlichen Bundesvolkes. Im Alten Testament, im Alten Bund, hat Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Und dieser Bund geht in den neuen Bund auf. Israel, das Volk Gottes im Alten Bund, ist auch das Volk Gottes im Neuen Bund, sofern diese Menschen an Gott, an Jesus Christus als den Herrn und Heiland glauben. So ist das neutestamentliche Bundesvolk eben mehr als das alttestamentliche Bundesvolk. Und das ist neu. Im Alten Testament gab es immer wieder Leute, die nicht zu Israel gehört haben und die auch zum wahren Glauben gefunden haben. Aber das war eher selten. Das auserwählte Bundesvolk war Israel. Im Neuen Bund ist Israel nicht mehr exklusives Bundesvolk, aber die Menschen in Israel, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, gehören zum neutestamentlichen Bundesvolk. Und das Bundesvolk ist viel größer und viel weiter. Und Menschen aus allen Völkern und Nationen können in dieses Volk eintreten, ja nicht aus eigenem Entschluss, sondern durch Wiedergeburt, durch neues Leben in Christus, durch den Glauben an Christus. Das habe ich jetzt einfach mal so vorausgestellt, wollen wir uns ein bisschen genauer ansehen. Die entscheidende Stelle für den neuen Bund im Alten Testament, wo er angekündigt wird, ist in Jeremia 31, Verse 31 bis Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Dort empfängt Jeremia diese Verheißung. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinem Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Worin besteht nun die besondere Qualität und der große Qualitätsunterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund? Guckt euch das nochmal genau an. Wo ist der große Unterschied?
Ja? Vielleicht, dass es nicht mehr die Beschneidung
wird. Die kommt hier gar nicht vor. Zumindest nicht die äußerliche Beschneidung. Hier von Jeremia 31. Wo ist der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund? Hat Gott sich geändert? Ja, das hat sich geändert. Gott hat sich nicht geändert. Seine Gebote haben sich nicht geändert. Aber die Art und Weise, wie Gott mit seinem Bundesvolk handelt und wie er diese Gebote seinem Bundesvolk bringt, die hat sich geändert. Wie hat Gott seine Gesetze am Sinai geoffenbart, im Alten Bund? Ja. Zwei steinerne Tafeln. Mose hat zwei steinerne Tafeln gekriegt. Und dann hinterher muss er es selber machen. Aber wie hat Gott sein Gesetz darauf offenbart? Er hat es selbst mit seinem Finger drauf geschrieben, heißt es in der Bibel. Ja? Gott hat sein Gesetz auf Steintafeln geschrieben. Und hat es dem Mose gegeben. Und diese Steintafel, wo kam die hin? Ja, in die Bundeslade, in die Stiftshütte, später in den Tempel, in diese Bundeslade und da waren die drin. So, und dann natürlich auch geoffenbart, niedergeschrieben in 2. Mose und 5. Mose. Ja? Also, die waren schon zugänglich, die waren nicht irgendwo weggeschlossen und keiner hat sie mehr gesehen. Aber das war das Gesetz, das Gott auf steinernen Tafeln den Menschen vorgesetzt hat. Kennzeichen des Alten Bundes und wesentlicher Teil des Alten Bundes. Das sind die Bundesbestimmungen für den Alten Bund. So, die werden gelagert auf Steintafeln geschrieben in der Bundeslade. Und hier verheißt nun Gott eine wesentliche Änderung für den neuen Bund. Da kommen diese Bundesgesetze eben nicht nur von außen auf Steintafeln uns gegenüber, sondern Gott sagt, ich schreibe sie den Menschen aufs Herz. Eine ganz wesentliche Veränderung. Nicht das Gesetz hat sich geändert, sondern die Art und Weise, wie das Gesetz zum Menschen kommt und wo es gelagert wird. Sozusagen wird ein Stück weit das Herz des Menschen zur Bundeslade mit Gott, in dem das Gesetz Gottes verwahrt wird. Und das ist eine ganz völlig neue Qualität, ja, die hier verheißen wird. Und das finden wir dann eben auch, durchweg dann auch im Neuen Testament, als ganz Wesentliches, was wir gleich sehen werden, dass das der große Unterschied ist zwischen dem alten Bund, der von außen das Gesetz an die Menschen heranträgt, und dem neuen Bund, der es den Menschen, die an Christus glauben, aufs Herz legt durch den Heiligen Geist. Ja? Dann finden wir da auch andere Beschreibungen von Wiedergeburt, Erneuerung des Sinnes, Beschneidung des Herzens. Das beschreibt aber im Grunde immer wieder genau die gleichen Tatsachen, dass Gott die Gesinnung eines Menschen so erneuert, dass es sein Gesetz im Herzen trägt und es liebt. Werden wir gleich noch sehen. Ja? Aber hier verheißen in Jeremia 31. Und lass uns mal so für diese eine Frage nach dem Bundesvolk hier auch sehen, wem gilt die Verheißung hier nach Jeremia 31? Das hilft, wenn er die Bibel aufmacht und reinguckt. Wer wird hier als Bundespartner genannt? Das Haus Israel. Und Juda nochmal extra in Vers. Aber Israel und Juda, ja, in 31 ist Juda noch genannt und dann später nur Israel, ja, in 33. Aber im Grunde ja erstmal das alttestamentliche Bundesvolk. Dem wird diese Verheißung gegeben. Ja? Behalten wir schon mal im Hinterkopf. Weil das ja auch eine Frage ist, wem gilt die Verheißung eigentlich, die hier gegeben wird? Wer ist Bundesvolk im neuen Bund? Die Verheißung geht hier an Israel und Juda. Oder an Israel, aber eben an das alttestamentliche Bundesvolk. Eine weitere Qualität, die den neuen Bund kennzeichnet, im Gegensatz zum alten Bund. In Kapitel 32, wir müssen gar nicht weit blättern, einmal umgeblättert, Vers 40, lesen wir, ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun, und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Jetzt wieder von dem Herzen die Rede und von Gottes Furcht, die Gott im Herzen wirkt, im neuen Bund. Aber was ist das wesentlich andere? Welche andere Qualität wird hier dem neuen Bund noch zugesprochen, die der alte Bund offenkundig nicht hatte? Er ist ewig. Ewig. Der alte Bund hat Gott ja vorhin geklagt, hier in 31, 32, diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Der alte Bund konnte gebrochen werden. Und der alte Bund hatte keinen Ewigkeitscharakter, aber der neue Bund ist ewig. Und das ist eine ganz besondere neue Qualität. Und soweit ich das sehen kann, wird der sinaitische Bund an keiner Stelle als ewiger Bund bezeichnet. Er ist nicht für ewig angelegt. Und wo finden wir das jetzt im Neuen Testament? Wo finden wir, dass das Neue Testament eben auf diese Verheißung zurückgreift? Weiß das jemand? Finden wir an vielen Stellen, aber es gibt wenn man es in der Querschwelleweise ansieht, natürlich Stellen, wo es ausführlich zitiert wird, im Hebräerbrief. Hättest du gewusst? Ja? Hebräerbrief, Kapitel 8. Hebräerbrief, Kapitel 8, Verse 7 bis 13. Und dort ist dann eben auch die Vergänglichkeit des alten Bundes nochmal klar hervorgehoben. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadeln, spricht er zu ihnen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich sie an ihrer Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinem Mitbürger und ein jeder seinem Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Ist jemand was aufgefallen an dieser Stelle im Vergleich zu Jeremia? Es ist genau derselbe Bund, der wird hier wörtlich zitiert. Ja? Der Hebräerbriefschreiber sagt, dieser verheißene neue Bund ist jetzt da. Und der alte ist dem Verschwinden nahe. Ja, da muss man natürlich die Zeit verstehen auch, in dem der Hebräerbrief wahrscheinlich geschrieben wurde. Da gab es noch den Tempel in Jerusalem wahrscheinlich. Ja, und da gab es noch Opfer, da gab es noch alle möglichen Dinge, die eben Teil des alten Bundes waren. Aber er sagt, es ist bald vorbei. Es gibt jetzt den neuen Bund. Er ist aufgerichtet. Und in Vers 6 sehen wir auch, dass dieser Bund durch Jesus geschlossen wurde. Werden wir uns nachher noch ansehen, den Vers, weil wir den noch später aufgreifen. Aber Jesus ist es, der diesen neuen Bund ins Dasein ruft. Und ist es hier eben von diesem neuen Bund die Rede, der heute gilt? Er ist jetzt nicht mehr Verheißung, wie bei Jeremia, sondern Wirklichkeit geworden. Jetzt ist dann der Heilige Geist in die Herzen ausgegossen. Jetzt ist das eingetreten, was Jeremia verheißen hat. Jetzt gilt der neue Bund. Der alte ist abgetan. Ist vorbei. Er wurde gebrochen. Und ich hatte vorhin bei Jeremia darauf hingewiesen, wem der Bund verheißen ist. Was macht der Hebräer-Sprichschreiber aus dieser Verheißung? Wer wird dort als Bundesvolk genannt? Vers 8. Ja, Israel und Juda. Ist doch interessant eigentlich, oder? Er ändert da nichts an diesem Zitat aus Jeremia. Er sagt nicht, naja, das war eigentlich Israel und Juda verheißen, aber das wird für die eines Tages nochmal gelten oder irgend sowas. Nein, er nimmt das eins zu eins und sagt, das gilt heute. Und es gilt dem wahren Israel, dem wahren Juda. Das Wahre lässt er jetzt hier weg, sagt er so nicht, aber es gilt der Gemeinde. Und zur Gemeinde gehören nun mal Israel und Juda, wenn sie an Christus glauben. Wenn sie diesen neuen Bund, diese Bundesverheißung tatsächlich erfahren. Aber es gilt eben auch nicht nur für die, sondern dann auch darüber hinaus für die Gemeinde des neuen Bundes. Ja, da kann man mal so drüber nachdenken, dass das hier offensichtlich kein Problem ist, hier Israel und Juda als die Angesprochenen zu sehen und dass natürlich hier auch im Hebräerbrief das für die ganze Gemeinde Christi gilt. In Hebräer Kapitel 10 lesen wir noch einmal davon, in Vers 16 und 17. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es keine Opfer für Sünden mehr. wieder zwei Zitate aus Jeremia 31, die dann eben ganz klar hier auf die Situation der neutestamentlichen Gemeinde angewandt werden. Ihr seid Teil des neuen Bundes. Das ist jetzt da. Das ist jetzt Wirklichkeit. Ja? Wir finden an vielen Stellen im Neuen Testament einen Anklang darauf. Ihr könnt hier zum Beispiel 2. Korinther 6, Vers 14 bis 7, 1 noch lesen. Ich lasse das hier mal auch jetzt weg. Könnt ihr gerne noch mal. In unserem Abschnitt werden hier in der Gemeindeordnung noch zwei wichtige Merkmale des neuen Bundes festgehalten. Das heißt dann weiter, Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Schon gesagt, das ist im Grunde ein Zitat aus Hebräer 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Mittler eines besseren Bundes. Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Er war der Mittler des alttestamentlichen Bundes. Mose. Ja? Deshalb reden wir dann oft auch vom mosaischen Bund. Mose, der Mittler des alttestamentlichen Bundes. Er ist auf den Berg gestiegen, er hat die 10 Gebote empfangen, er hat das dem Volk gebracht. Er war der Mittler. Und hier Jesus Christus. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Hebräer 8, Vers 6. Und dann heißt es hier in unserer Gemeindeordnung weiter, sein Blut ist das Blut des neuen Bundes, das unfehlbar die Bundesverheißungen für das gesamte Volk Gottes sichert. Im alttestamentlichen Bund gab es auch Blutvergießen, der wurde auch mit Blut besiegelt. Dazu hatte man aber Opfertiere verwendet. Im Neuen Testament fließt das Blut des Sohnes Gottes, Jesu Christi. Wir denken da eigentlich immer wieder auch dran, wenn wir Abendmahl feiern, werden wir gleich eine Stelle wenigstens zu lesen. Aber wir finden das beispielsweise auch in Matthäus 1, Vers 21 und 22, nein, bis 23. Dort wird Maria schon verheißen, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Jesus sollte sein Volk erretten von seinen Sünden. Das geschah aber, damit er erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Das war Jesu großer Auftrag. Er sollte sein Volk, sein Bundesvolk von seinen Sünden erretten. Wie kann überhaupt Sündenvergebung stattfinden? Denken wir nochmal zurück im Alten Testament. Was war nötig, damit Sünde vergeben werden konnte? Opfer. Ja. Opfer. Und Jesus wird schon hier sehr früh diese Verheißung mitgegeben, dass er geboren wird, um sein Volk von seinen Sünden zu erretten. Damit war ein Opfer notwendig. Das Opfer Jesu Christi, seines Lebens. Und das finden wir dann im Matthäus-Evangelium auch zum Ende hin. Wir lesen mal in Kapitel 26, Vers 26 bis 28. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Mein Blut des Bundes. Jesu Blut ist das Blut, das Opferblut des neuen Bundes, das den neuen Bund besiegelt. Und das finden wir dann eben auch im Hebräerbrief nochmal im 13. Kapitel, Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unserem Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier ist von dem Blut des ewigen Bundes die Rede, das Jesus eben vergossen hat. Und ihr seht hier wieder, wie dann davon die Rede ist, dass Gott in uns das schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Ja? An der anderen Stelle hieß es, er setzt uns das Gesetz aufs Herz. An anderen Stellen heißt es Wiedergeburt, Erneuerung des Sinnes. Das ist das Kennzeichen des Neutestamentlichen, des neuen Bundes. Und Jesus Christus hat das Blut des ewigen Bundes vergossen. Wenn wir da mal innehalten und drüber nachdenken, was das bedeutet, heißt das auch, dass dieser Bund eben der eigentliche Bund ist, der ewig ist, der dann im Grunde auch schon der Glaubensbund vor Jesu Opfertod gewesen war. Und was man dann im Alten Testament getan hat, im Blick auf das, was kommen sollte, hatte doch letztendlich immer das im Blick, was tatsächlich Christus am Kreuz getan hat. Dass es sein ewiges Bundesblut vergossen hat. Und so ist der Sühnetod Jesu für alle Zeiten gültig. Das haben wir auch in unserem Bekenntnis im 8. Kapitel, im 6. Abschnitt ausdrücklich auch festgehalten. Es ist eben Jesu Versöhnungsopfertod auch der Tod, der einen Abraham mit Gott versöhnt hat. Es ist der Tod, der die alttestamentlichen Heiligen mit Gott versöhnt hat. Es ist der Sühnetod, das Opfer des ewigen Bundes. Und es wurde nie ein Mensch errettet, der nicht aus Glauben gerettet wurde, wie wir eingangs gesagt haben. Und dieser Glaube war immer ein Glaube, der sich allein auf die Gnade Gottes verließ, auf seine gnädige Sündenvergebung, auf seine Sühnung in Christus. Das galt durch alle Zeiten hindurch. Es mag sein, dass die Gläubigen des Alten Testaments das nicht so klar gesehen haben. Davon kann man auch ausgehen. Aber nicht, dass sie in Selbstgerechtigkeit ihr Sündenböckchen zum Altar geführt haben und es geschlachtet haben und getötet haben. Nicht diese Handlung hat sie vor Gott gerecht gemacht, sondern der Glaube an die Versöhnung und an die Gnade Gottes, die letztendlich eben auf Christus wies, der in seinem Opfertod uns mit Gott versöhnt hat. Und so hat Gott mit seinem Volk einen ewigen Bund geschlossen. Nachdem der sinaitische Bund gebrochen war, hat Gott einen neuen, einen ewigen Bund mit seinem Volk aufgerichtet. Dazu gehören alle, die an den Herrn Jesus Christus als ihren Heiland und Erlöser von ihren Sünden glauben. Jesus Christus hat selbst diesen Bund durch sein kostbares Blut besiegelt und damit durch seinen Tod am Kreuz diesen neuen Bund wirksam gemacht. Und in diesem neuen Bund schreibt Gott nun durch seinen Heiligen Geist sein Gesetz auf die Herzen der Gläubigen. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Und wer das erfahren hat, ist Teil des neuen Bundes. Fußnote wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Was ist dann das Bundeszeichen des neuen Bundes? Eine ziemlich gemeine Frage, was gibt es bei? Bitte?
Vielleicht
Jesus Blut? Ja, aber wie wird das denn? Ich meine, Zeichen für uns heute, als Zeichen, wie im Alten Testament die Beschneidung das Zeichen des alten Bundes war. Was ist das Bundeszeichen des neuen Bundes? Bitte? Taufe und Abendmahl. Ja, das sind zwei. Aber die Taufe als das erste Bundeszeichen, dass jemand eben damit zeigt, ich bin Teil des neuen Bundes. Ich habe genau das erfahren, dass Gott mir das Herz beschnitten hat. Dass ich im Glauben an Christus allein Erlösung erfahren habe von meinen Sünden. Nicht in Selbstgerechtigkeit, nicht in meinen Werken, nicht im Vertrauen auf irgendetwas, sondern allein durch Glauben an Christus. Und ich bin ein neugeborener Mensch. Ich habe Wiedergeburt erfahren. Und Gott hat durch seinen Heiligen Geist mir sein Gesetz aufs Herz gelegt. Das wird in der Taufe einmalig zum Ausdruck gebracht. Und im Abendmahl, wie wir es gerade auch gelesen haben im Matthäusevangelium, erinnern wir uns immer wieder an diesen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und wer diese Wiedergeburt erfahren hat, der ist reif für das Bundeszeichen des neuen Bundes. Das ist eine wesentliche Überzeugung, die wir im Grunde bildet diese Überzeugung, die Lehre vom neuen Bund, die Grundlage für unsere Überzeugung, dass wir Baptisten sind, in dem Sinne, dass wir nur Menschen taufen, die diese Erfahrung haben, ja, die Teil des neuen Bundes sind. Nicht einfach so mal so prophylaktisch, so im Blick auf hoffentliche Bekehrung Menschen schon mal taufen. Gut, das aber nur eben am Rand bemerkt, das ist hier nicht Thema. Das Zweite, was wir hier noch hervorheben, das ist jetzt auch etwas kürzer, dieser neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat als seinem Bundesvolk, der bewirkt nun auch, dass wir in einem Bund als Gläubige untereinander stehen. Das erste war Gottes Bund mit seinem Volk, aber jetzt gibt es eine zweite Ebene, dass wir als Gläubige untereinander in einem Bund miteinander stehen. Gott hat uns in diesem neuen Bund zu Gliedern an seinem Leib gemacht. Deshalb sollen wir unser Leben so betrachten, dass jeder Einzelne zum einen in einem Bund mit Gott steht und wir zum anderen als Gläubige in einem Bund miteinander stehen. Das finden wir im Neuen Testament an vielen Stellen immer wieder hervorgehoben, dass wir eben nicht nur so diese individuelle persönliche Gottesbeziehung haben, sondern dass wir auch als Gläubige untereinander, miteinander verbunden sind. Römerbrief, Kapitel 12, Verse 4 und 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Wir sind als wiedergeborene Glieder des neuen Bundes, Teilhaber des neuen Bundes, eben Glieder an einem Leib und damit miteinander verbunden, so wie die Finger an meiner Hand hängen und an meinem Arm und an meinem Körper. Mein Fuß dazugehört und der Kopf und die Augen und die Ohren und das Herz und alles, was so dazugehört, alles einzelne Teile, die aber alle zusammengehören und eigentlich unzertrennlich sind. So beschreibt uns die Heilige Schrift als Kinder Gottes im neuen Bund, sind wir so miteinander verbunden. So organisch wie in einem Leib. Das gleiche Bild finden wir auch im 1. Korintherbrief, in Kapitel 12, Vers 12 bis 17. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder frei, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dann erzählt er dann noch weiter in diese Richtung. Auch dieses Bild vom Leib. Und in Epheser 4, 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und so macht das Neue Testament keine Umschweife draus und macht selbstverständlich klar, dass unsere Erlösung auch Auswirkungen hat auf unser Leben miteinander. Ich bin nicht Christ für mich allein, sondern ich bin Teil des Bundesvolkes Gottes und als solches mit anderen Gläubigen verbunden, wie in einem Leib. Und diese Glieder sind aufeinander angewiesen und leben nicht unabhängig voneinander. Ja, stellt euch mal vor, unsere ganzen Körperteile würden alle irgendwo zerstreut liegen. Das wäre der Tod. Das geht nicht. Wir sind körperlich aufeinander angewiesen und so spricht die Bibel davon, dass wir eben im neuen Bund auch als Gläubige in einer Bundesbeziehung zueinander stehen. Jeder Einzelne hat so einen Bund mit Gott, aber damit auch einen Bund mit seinen Geschwistern. Und ein drittes, was ich heute Morgen herausnehmen möchte, ist: Gott befähigt dazu, dann eben den Bundesverantwortungen auch gerecht zu werden. Wir haben schon davon gelesen und es öfter jetzt betont, dass Gott im neuen Bund sein Gesetz auf unser Herz schreibt. Ja? Und das heißt, Gott befähigt uns dann auch, es zu befolgen. Wir schreiben hier in unserer Gemeindeordnung, in dieser doppelten Bundesbeziehung, also einzeln zu Gott und als Gläubige untereinander, haben wir Bundesverantwortung gegenüber Gott und gegeneinander. Gott hat in diesem Bund versprochen, sein Gesetz auf unsere Herzen zu schreiben und uns dazu zu bewegen, nach seinen Geboten zu leben. Das heißt, uns dazu zu befähigen, unseren Bundesverantwortungen gerecht zu werden. Schauen wir noch einmal in den Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 19 und 20. Es muss Kapitel 10 sein. Ah, falsch. Ach. Ich habe das falsche Kapitel hergeschrieben. Acht Uhr Samen. Wo stand das? Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in Inneres geben. Ich werde die steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen. Es ist, ach, Hesekiel, ich habe Hebräer gelesen. Hesekiel 11, Entschuldigung. Ich denke mal doch. Hesekiel 11, Entschuldigung, da habe ich mich verguckt. Hesekiel 11 ist diese Verheißung für den neuen Bund. Vers 19 und 20. Ich werde ihnen ein Herz geben. Ich werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Hesekiel spricht hier wieder von der Veränderung des Herzens. Klein bisschen anders spricht er hier nicht von der Beschneidung des Herzens, sondern er sagt, dieses tote, steinerne Herz wird ersetzt durch ein lebendiges, fleischernes Herz, aber mit der Folge, dass eben diejenigen, die das erfahren haben, jetzt befähigt sind, Gottes Gebote zu befolgen. Ja? Damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Das ist das Ziel dieser Erneuerung. Und das bedeutet auch nichts anderes, dass Gott uns dazu befähigt, nach seinen Geboten zu leben. Damit wir eben keine Sklaven der Sünde mehr sind, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Römer Kapitel 6, Vers 16 bis 18. Dort wird übrigens ganz positiv auch dieses Begriff von Sklave gebraucht und wir werden als Sklaven bezeichnet, als Sklaven der Gerechtigkeit. Dabei soll natürlich nicht geleugnet werden, dass auch wir, die wir zum neuen Bund gehören, sündigen. Aber wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind keine Sklaven des Teufels mehr, sondern wir sind Sklaven Christi. Und durch Gottes Gnade können wir auch seine Gebote einhalten und den Bundesverantwortungen gerecht werden. Nicht aus eigener Kraft, sondern in Abhängigkeit von Gott. Und wir sehen dieses Ringen an vielen, vielen Stellen im Neuen Testament, was dann heißt, zieht den alten, das alte Verderben aus und zieht das neue an. Ja? Das ist nicht sofort alles vorbei mit Sünde in unserem Leben, aber wir sollten zunehmend der Sünde sterben und Christus leben. Und was das ganz konkret bedeutet, lesen haben wir auch hier in unserer Gemeindeordnung geschrieben, das Sühnopfer Jesu Christi, der durch seinen Tod Gottes heiligen Zorn beseitigt hat, der wegen unserer Sünden gegen uns gerichtet war, gilt uns das Verlangen und die gibt uns das Verlangen und die Fähigkeit dazu, Gottes Gebote zu halten. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns zum Gehorsam. Aus liebender Dankbarkeit für Christi Gerechtigkeit, die uns angerechnet wird, denn wir können vor Gott keine eigene Gerechtigkeit erwirken. Wir sind im Vertrauen darauf gehorsam, dass das Ergebnis von Christi Tod in uns verwirklicht werden wird. Das heißt, dass die Rechtsforderungen des Gesetzes in uns erfüllt wird und dass wir ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken sein sollen. Wie wir es im Römerbrief dann lesen, im 8. Kapitel, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und so lesen wir eben, oder haben wir eben geschrieben, dass das Sühnopfer Jesu Christi, der durch seinen Tod Gottes heiligen Zorn beseitigt hat, der wegen unserer Sünden gegen uns gerichtet war, uns das Verlangen gibt und die Fähigkeit dazu, Gottes Gebote zu halten. Das ist auch Kennzeichen des neuen Bundes. Eine neue Gesinnung und eben Gottes Gesetz auf dem Herzen. Wir wollen es gerne tun. Es kommt nicht nur von außen an uns heran, seine Forderung, die uns drückt. Und allein der von Gott gewirkte Glaube, das von ihm gegebene neue Herz hat das Verlangen danach, Gottes Gebote zu halten. Nur durch die Erlösung Jesu Christi haben wir auch das Verlangen danach, nach seinen Geboten zu leben. Nur durch ihn und durch den Heiligen Geist haben wir auch die Fähigkeit dazu, Gottes Gebote zu halten. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Probleme mehr mit Sünde haben. Und wir wollen, aber wir haben von Gott eine Fähigkeit geschenkt bekommen, die sonst kein natürlicher Mensch hat. Denn nämlich das Verlangen, nach Gottes Geboten zu leben. Und das ist auch eben ein Kennzeichen des wiedergeborenen Menschen. Titus 2, Vers 14. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Echter Glaube zeichnet sich immer durch gute Werke aus. Und wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, sagt Jakobus in Kapitel 2, Vers 26. Wir werden nicht durch die Werke gerechtfertigt, aber es ist ein Kennzeichen wahren Glaubens, dass wir gute Werke tun, dass wir das Gesetz Gottes befolgen. Und so sehen wir, dass wir im neuen Bund durch Gottes Wirken dazu befähigt werden, auch die Bundesverpflichtungen einhalten zu können. Wenn wir abschließend zusammenfassen, diese drei Dinge uns vielleicht im Kopf behalten. Gott hat einen ewigen Bund mit all denen geschlossen, die an Jesus Christus glauben. Das gilt für alle Gläubigen der unsichtbaren, weltgemeinten Gemeinde Jesu Christi. Gott hat einen Bund mit seinem Volk. Das Zweite, als Gläubige in diesem Bund haben wir auch eine Bundesbeziehung untereinander. Und das zeigt sich dann besonders klar und deutlich in der Ortsgemeinde, wo wir auch uns miteinander verbunden haben. Und das Dritte, im neuen Bund hat Gott uns durch die Erlösung am Kreuz und das Wirken seines Geistes an unseren Herzen uns dazu befähigt, den Bundesverantwortungen auch gerecht zu werden und sie zu leben. Und das ist dann, was wir hier auch in dem Rest dieses Abschnitts finden werden. Dort haben wir die 10 Gebote angewandt für uns, kurz erläutert. Denn was anderes hat Gott nicht aufs Herz geschrieben im Neuen Bund. Aber das wollen wir uns später mal ansehen in einer anderen Lehrstunde. Das Gesetz an sich hat sich nicht geändert. Die Art und Weise, wie es zu uns kommt, hat sich geändert. Wir sind als natürliche Menschen nicht in der Lage, es zu erfüllen. Aber durch Gottes Geist gewirkt, kann er uns dazu befähigen, es auch zu befolgen. Das ist das Kennzeichen des neuen Bundes. Soweit erstmal ein paar einleitende Gedanken zu diesem Kapitel, zu diesem Grundkonzept des neuen Bundes.